Ihr Lieben, einen gesegneten Sabbat euch und mich freut es, dass wir irgendwie Gemeinschaft haben können, wenn auch über die Distanz. Das bringt die momentane Situation mit sich. In Zeiten der Corona-Krise, wo wir uns nicht mehr versammeln können, wo wir nicht mehr unsere Gottesdiensthäuser aufsuchen können, wo wir jetzt eventuell zu Hause in kleinen Gruppen noch zusammensitzen oder nur in Familien oder eben auch alleine jetzt vorm Fernseher, vorm Rechner, freut es mich trotzdem, dass wir gemeinsam eine Predigtstunde haben können, dass wir uns gemeinsam mit einem aktuellen Thema beschäftigen können. Das Thema heute soll heißen, gestärkt durch die Krise, denn Krisen sehen wir gerade eine ganze Menge auf der Welt. Nun, wir haben gemeinsam, gerade in der Sabbatschule, das 11. Kapitel von Daniel behandelt und haben uns die Verse angeguckt und ganz besonders in den Versen 40 bis 45 geht es um die letzte Zeit, um die Zeit, in der wir heute leben und um das, was gerade ansteht. Nun, da wollen wir gleich ein bisschen einsteigen, denn auch Schwester White bezieht sich auf Kapitel 11 und wir wollen mal schauen, was so gerade in der Welt passiert und was es mit den Christen macht, was es mit uns macht. Bevor wir anfangen, bevor wir den ersten Text gleich lesen, lass uns gemeinsam beten und Gott bitten, dass er uns seinen Heiligen Geist gibt, damit wir sein Wort in rechter Weise verstehen können. Unser lieber Herr Jesus, wir möchten dir danken dafür, dass wir jetzt gemeinsam dein Wort studieren können. Und Herr, wenn wir dein Wort aufschlagen, wenn wir deine Bibel lesen und die Schriften von Ellen White, dann möchten wir dich bitten, dass dein Heiliger Geist uns führt und uns durch dein Wort begleitet. Und dafür danken wir. Amen. Nun schauen wir uns gemeinsam den ersten Text an. Wir finden ihn in der Schatzkammer der Zeugnisse im Band 2 auf Seite 242. Wir haben die Texte für euch hier. Ihr könnt also einfach mitlesen. Die Welt ist vom Kriegsgeist erregt. Die Weissagung im 11. Kapitel des Propheten Daniel hat nahezu ihre vollständige Erfüllung gefunden. Bald werden die Ereignisse der Trübsal eintreten, von denen in den Weissagungen die Rede ist. Nun, Schwester White spricht hier von den Erfüllungen der Weissagung aus Daniel 11. Nun, wir haben sie gerade eben studiert gemeinsam und wir wissen, was da steht. Da heißt es, dass das Papsttum oder der König des Nordens die Weltherrschaft anstrebt und es wird noch einmal zu einer großen Verfolgung kommen in der Zeit der Trübsal. Und dann wird er die Welt aufteilen in zwei Gruppen, der Berg Gottes und das Völkermeer. Dann gibt es nur noch zwei Gruppen am Ende, die über sind. Wir steuern also auf eine große Krise zu. Und wenn diese Trübsal kommt, bedingt durch die Sonntagsgesetze, die wir sehen werden, dann wird es noch einmal Christenverfolgung geben. Nun, die Frage ist, wie kommt es eigentlich dazu? Also was führt in diese Krise hinein? Und dazu schauen wir in das Buch für die Gemeinde geschrieben, Band 2, Seite 50. Die Meldungen über Katastrophen und furchtbare Geschehnisse häufen sich. Vieles davon geschieht, weil Menschen sich nicht mehr von Gott leiten lassen und ihre Macht und ihren Einfluss missbrauchen. Satan macht sie sich dienstbar und versucht mit ihrer Hilfe, die ganze Welt in den Untergang zu treiben. Ob es sich um verheerende Wirbelstürme oder Unwetter, um das Zerstören der Umwelt und das Vergiften der Atmosphäre handelt, überall treibt Satan sein Unwesen. Ist es nicht interessant, dass Schwester White hier schreibt, dass heute wir steuern auf eine Katastrophe zu, eben deswegen, weil Menschen nicht mehr auf den Geist Gottes hören, sie folgen nicht mehr ihrem Gewissen, sondern sie handeln gegen ihr Gewissen. Und diese Menschen, die werden vom Teufel missbraucht. Sie werden also eingefangen und missbraucht für seine Pläne. Das heißt, Schwester White schreibt hier, dass der Teufel gemeinsam mit diesen Menschen die Welt in Unordnung stürzt. Also der Teufel und seine Arbeiter sind zurzeit am Werk, etwas Großes vorzubereiten, nämlich die letzte große Krise. Und das sind der Teufel, seine Dämonen und Menschen, die gegen ihr Gewissen handeln, also die böse handeln. Sie zerstören den Planeten, heißt es, sie vergiften die Atmosphäre. Aber welchem Zweck dient das? Also warum sollten Menschen so etwas tun? Und nun finden wir was ganz Interessantes, ein Zitat von einem sehr berühmten Mann, nämlich von David Rockefeller. Er ist gestorben 2017, er war Milliardär und er war einer der Gründungsmitglieder von den Bilderbergern. Nun, er schreibt, oder er sagte damals im UN-Wirtschaftsausschuss, das war 1994, folgendes Zitat. Wir stehen am Beginn eines weltweiten Umbruchs. Alles, was wir brauchen, ist eine richtig große Krise. Und die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren. Also um eine neue Weltordnung hervorzubringen, also um etwas zu schaffen, was die Welt sonst nicht akzeptieren würde, eine Art, ein neues Staatssystem, und zwar über die ganze Welt vollstreckt, um das hervorzubringen, bedarf es einer richtig großen Krise. Nun, was sehen wir denn heute? Heute sehen wir tatsächlich weltweite Krisen. Das haben wir in den letzten Jahren nicht so erlebt. Die Krisen erstreckten sich immer relativ lokal und jetzt haben wir sie plötzlich global. Da haben wir zunächst die Flüchtlingskrise, die ja nicht nur in Europa stattfindet, sondern wirklich weltweit. Überall kommen Flüchtlinge an und überall suchen Flüchtlinge Asyl. Dann haben wir die sogenannte Klimakrise. Also es wird behauptet, wir haben ein katastrophales Klima erzeugt, Menschen gemacht, und deswegen müssen wir jetzt besondere Gesetze machen, müssen wir ja besonders handeln. Die nächste Krise ist, wir sehen sie gerade, die sogenannte Corona-Krise, so wird sie in den Medien genannt. Also es gibt nicht nur eine Epidemie, also eine lokale Ausbreitung einer Krankheit, sondern eine Pandemie, eine weltweite Ausbreitung einer Krankheit. Und wir sehen, was es für Auswirkungen hat. Wir sehen, was heute gemacht wird. Das ist ja auch der Grund, warum wir uns gerade nicht versammeln können, sondern warum wir über diese Distanz unsere Gottesdienste haben. Und wo wird das wahrscheinlich hinführen? In die nächste große Krise. Wieder eine weltweite Krise. Ich glaube, wir steuern auf eine Finanzkrise zu. Aber das ist alles Prognose. Wer weiß, was kommt. Aber das Besondere ist, diese Krisen, die wir erleben, sind weltweit. Und es dient dazu, eine neue Weltordnung aufzubauen. Nun, wir schauen nochmal bei Schwester White rein und lesen in Christus kommt bald, Seite 21. Gott hat die Mächte der Finsternis nicht davon abgehalten, ihr tödliches Werk auszuführen, nämlich die Luft, eine der Quellen des Lebens und der Nahrung, mit lebensgefährlichen Stoffen zu verderben. Nicht nur die Vegetation ist davon betroffen, sondern der Mensch leidet an der Seuche. Das sind gleichsam nur Tropfen der Zornesschalen Gottes, die auf die Erde gesprengt werden, und sind nur schwache Vorstellungen dessen, was in naher Zukunft geschehen wird. Also was wir jetzt gerade sehen, sind so ein paar Tropfen, ein paar Ideen von dem, was eines Tages auf uns zukommen wird. Gott ist sehr gnädig und er bereitet sein Volk vor. Wir können diese Zeit, die wir jetzt gerade haben, nutzen, um uns vorzubereiten auf das, was vor uns liegt. Wir sehen also so eine Art Mini-Krise gerade. Es passieren ja kuriose Dinge in der Welt. Interessant ist vor allem zu sehen, wie die Welt darauf reagiert, auf diese Pandemie oder auf diese Krise, diese Corona-Krise, die wir gerade sehen. Wir machen mal einen Vergleich und schauen uns mal an, was gerade Corona ausgerufen wird, was passiert. Nun, die Wissenschaftler sagen, dass von dem Coronavirus 70% der Bevölkerung betroffen sein werden, bevor es zurückgeht. Die Sterblichkeit von Corona bis jetzt liegt so bei 1-3%, das ist ja diese Covid-19-Krankheit. 1-3% der Infizierten sterben. Wozu führt das in der Bevölkerung? Nun, das ist das, was wir gerade sehen können. Die Grenzen werden geschlossen, innerhalb Europas sind fast alle Grenzen zu. Die Menschen treibt es zu Hamsterkäufen. Also sie versuchen, sich Lebensmittel und interessanterweise auch Toilettenpapier in großen Mengen zu organisieren und die zu Hause zu hamstern, zu bunkern, zu lagern, weil sie glauben, wenn die Krise schlimmer wird und länger andauert, wird es Versorgungsengpässe geben. Aber sie bereiten sich wirklich darauf vor. Und, was wir noch sehen, in Deutschland ein bisschen schon, in Italien schon ganz gravierend, Menschen werden und ganze Dörfer, ganze Städte unter Quarantäne gestellt. Man darf Städte nicht mehr verlassen, man darf seine Wohnung nicht mehr verlassen, nur noch bestimmte Leute bekommen so eine Art Ausgehscheine, um rauszugehen. Also die Leute nehmen diese Seuche sehr, sehr, sehr ernst. Sie versuchen dagegen irgendwas zu tun. Und auch unsere Kanzlerin hat aufgerufen, dass wir uns alle vorbereiten sollen, dass wir solidarisch sein sollen, dass wir alle gemeinsam die Pläne der Regierung, um das Virus einzudämmen, befolgen sollen. Und also die Bevölkerung ist alarmiert durch dieses Coronavirus, obwohl wir eigentlich momentan erst 1-3% Sterblichkeit haben bei den Infizierten. Nun vergleichen wir das doch mal mit einer anderen Seuche. Mit einer Seuche, die viel, viel älter ist als das Corona. Mit der Sünde. Von der Sünde sind tatsächlich 100% der Bevölkerung bereits betroffen. Da ist nicht einer, der ohne Sünde ist, sagt die Bibel. Nun, wie hoch ist die Sterblichkeit bei Sünde? 100%. Wer betroffen ist, wird auch sterben. Diese Krankheit Sünde führt immer zum Tod. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Wozu führt das bei den Menschen, die infiziert sind? Also, wenn sich ein Mensch mit Sünde infiziert und alle Menschen sind mit Sünde infiziert, wozu führt das? Tatsächlich zu sehr wenig Dingen, oder? Also was bewegt es in den Menschen? Wie viele von den Infizierten suchen wirklich Heilung? Die Sünde macht was ganz, ganz Böses, denn sie ist wie eine Droge. Sie fesselt die Menschen, dass sie nicht mal eine Heilung suchen. Wir können aus der Corona-Krise einiges lernen, auch was im Verhältnis zur Sünde steht. Aber vor allem sehen wir auch damals in Israel, da gab es schon solche Seuchen im Volk. Und schaut mal, wie sie behandelt haben. Es gab sowohl Sünde und es gab auch unterschiedliche andere Krankheiten, die bei weitem nicht so gefährlich sind wie die Sünde, aber von denen wir lernen, wie man mit Sünde umgeht. Wir gehen mal in 4. Mose 5 und lesen die Verse 1 bis 4. Da heißt es, und der Herr redete zu Mose und sprach, gebiete den Kindern Israels, dass sie jeden Aussätzigen aus dem Lager hinausschicken und jeden, der einen Ausfluss hat und jeden, der an einem Toten unrein geworden ist. Sowohl Männer als auch Frauen sollt ihr hinausschicken. Vor das Lager sollt ihr sie hinausschicken, damit sie nicht ihr Lager verunreinigen. Da ich doch in ihrer Mitte wohne. Und die Kinder Israels machten es so und schickten sie vor das Lager hinaus, wie der Herr zu Mose geredet hatte. Genauso machten es die Kinder Israels. Nun, damals in Israel gab es das auch. Wenn eine Seuche im Volk war, dann versuchte man, die Infizierten von den Gesunden zu trennen. So wie wir das heute auch in der Krise sehen, die wir haben, bei dem Corona. Wir versuchen, die Kranken von den Gesunden zu trennen, um die Ausbreitung der Seuche zu verhindern oder zumindest einzudämmen. Das wurde damals im Volk auch gemacht und so waren die Aussätzigen vor der Stadt oder vorm Lager und hatten da ihre eigenen Kreise, so lange, bis die Priester oder die Ärzte, würden wir heute sagen, gesagt haben, dass sie wieder rein sind und dass sie wieder ins Lager können. Nun, das Problem ist, warum haben die Menschen das eigentlich damals gemacht? Das haben sie gemacht, weil dieser Aussatz, diese Krankheiten ansteckend waren. Also sie waren übertragbar. Also wurden extra spezielle Plätze eingerichtet, um die Infizierten von den anderen zu trennen. Die Leute haben es sehr ernst genommen, so ähnlich wie heute bei uns dieses Corona. Was machen die Menschen heute? Sie nehmen Atemschutz, wenn sie rausgehen. Sie versuchen, Plätze zu meiden, in denen Menschenansammlungen sind, wo sie sich infizieren könnten mit dieser Krankheit. Ständig wird desinfiziert, die Hände werden ständig desinfiziert. Das Desinfektionsmittel geht langsam aus in Deutschland. Selbst die Ärzte haben nicht mehr genug davon. Wie ernst die Menschen diese Krankheiten nehmen, ist schon bemerkenswert. Wie gehen wir mit der Sünde um? Ist es auch so? Versuchen wir Plätze zu meiden, wo wir mit Sünde infiziert werden können? Wie gehen wir mit der Desinfektion um? Wenn wir tatsächlich mit Sünde in Berührung gekommen sind, versuchen wir diese Sünde loszuwerden, sie abzuwaschen im Blut des Lammes? Kommen wir sofort zu Jesus? Oder nehmen wir es nicht so ernst? Nehmen wir es auf die leichte Schulter. Wie gehen wir damit um? Schaut euch mal an, was mit Mose passiert ist, damals im Volk Israel. Im Psalm 106, Vers 32 und 33, da lesen wir, und sie erzürnten ihm am Haderwasser, und es erging Mose schlecht um ihretwillen, denn sie erbitterten sein Gemüt, sodass er unbedacht redete. Nun hier sehen wir, wie die Krankheit der Sünde von Israel auf Mose übertragen wurde. Also sie steckten ihn an, sie erbitterten sein Gemüt und er sündigte. Ihre Seuche der Sünde infizierte Mose und traurigerweise konnte Mose deshalb nicht ins gelobte Land kommen. Woher hatte dieses Volk eigentlich diese Krankheit? Ich meine, wir wissen, wir alle sind Sünder, aber es war ja teilweise wirklich schlimm im Volk Israel. Woher kam das, dass in Israel manchmal die Sünde, also die Seuche, sich so sehr ausbreitete? Wir lesen im Psalm 106 die nächsten Verse. Dort heißt es, sie vertilgten die Völker nicht, wie ihnen der Herr geboten hatte, sondern sie vermischten sich mit den Heidenvölkern und lernten ihre Werke. Und sie dienten ihren Götzen und diese wurden ihnen zum Fallstrick. Nun, das Volk Israel hat sich mit den Heiden vermischt und hat angefangen, den gleichen Weg zu gehen wie die Heiden. Sie haben die Götzen von ihnen geschätzt und haben angefangen, sich mit ihnen zu verunreinigen. Und sie waren weltlich geworden. Die Sünde nahmen sie nicht mehr ernst. Und so gaben sie einer zum anderen weiter, bis sie alle infiziert waren. Sie verbrachten mehr Zeit mit heidnischen Dingen als mit göttlichen. In den nächsten Versen lesen wir dann, und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den Dämonen. Und sie vergossen unschuldiges Blut, das Blut ihrer Söhne und ihrer Töchter, die sie den Götzen Kanaans opferten. Und so wurde das Land durch Blutschuld entweiht. Und sie machten sich unrein mit ihren Werken und begingen Hurerei mit ihrem Tun. durch die Vermischung mit den Infizierten, also durch die Vermischung mit den Heiden, ging es auch auf sie über. Und sie haben viel Zeit mit heidnischen Dingen verbracht, wenig Zeit mit Gott. Und deswegen wurde ihre Krankheit immer schlimmer, immer ansteckender. Und irgendwann haben sich alle infiziert damit. Und es war ein Desaster im Volk. Wie ernst nehmen wir die Sünde? Passiert uns das Gleiche? Könnte es sein, dass wir auch Sünde manchmal zu sehr dulden, auch in unseren Gemeinschaften? Und dass wir uns deshalb gegenseitig infizieren damit? Bis sozusagen alles Heilige aus unserem Herzen rausgewaschen ist dadurch? Nun, wir wissen, wenn wir uns gegen Corona wappnen wollen, gegen diese Krise, wie machen wir das? Wir versuchen, unser Immunsystem zu stärken. Das ist das Beste, was wir tun können. Starkes Immunsystem hilft uns gegen Viren, gegen Bakterien und gegen viele andere Dinge. Nun, wie stärken wir denn unser geistliches Immunsystem? Was können wir geistlich tun? Dazu gehen wir mal gemeinsam in Hosea 6 und lesen die Verse 4 bis 6. Dort heißt es: Was soll ich mit dir tun, Ephraim? Was soll ich mit dir tun, Juda? Eure Liebe ist so wie eine Morgenwolke, ja wie der Tau, der früh vergeht. Darum habe ich sie behauen durch die Propheten, sie getötet durch die Worte meines Mundes, dass deine Gerichte seien wie ein Licht, das aufgeht. Denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Nun, was ist das Gegenmittel gegen Sünde, wenn wir infiziert sind mit Sünde? Wie können wir sie wieder loswerden? Ja, wir können Vergebung erfahren, aber wie können wir sie loswerden, wenn sie schon in unserem Herzen drin ist, wenn sie unser System schon befallen hat? Durch Liebe. Göttliche Liebe hilft gegen dieses Virus oder dieser Seuche der Sünde in uns. Die Liebe entspringt aber der Gotteserkenntnis. Also wenn wir Christus kennenlernen, fangen wir an, ihn zu lieben. Wenn wir Zeit mit Christus verbringen, uns Christus angucken und sehen, dass da nichts Böses in ihm ist, und wenn wir verstehen, was er für uns getan hat, dann fangen wir an, ihn zu lieben. Und aus dieser Liebe heraus wird die Sünde in uns abnehmen. In den Versen davor, also in Hosea 6, 1 bis 3, heißt es: Kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen, am 3. Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. So lasst uns ihn erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens. Und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Ist das nicht wunderbar? Wenn wir den Herrn erkennen, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, wenn wir ihm nahe kommen, was ist die Verheißung? Die Verheißung ist, er wird zu uns kommen wie ein Spätregen. Und wir sind kurz davor, diesen Spätregen zu empfangen. Die Krisen in der Welt werden immer mehr. Es wird darauf gewartet, den Spätregen ausgießen zu können. Aber wann fällt der Spätregen auf uns? Wenn wir nach der Erkenntnis des Herrn trachten. Und wir müssen uns mit dem Herrn verbinden, ihm ganz nahe kommen. Ihn erkennen, ihn verstehen, ihn lieben lernen. Dann fällt der Spätregen auf uns und dann wird ein gewaltiges Werk vollbracht. Nun, der Herr, der wartet auf uns schon die ganze Zeit. Er streckt seine Hand aus. Nur es ist an uns, diese Hand auch zu ergreifen. In dem kleinen Kreis, in dem du jetzt bist, vielleicht, oder wenn du auch alleine sitzt, ist vielleicht eine gute Möglichkeit, in diesen Tagen die Bibel gründlich zu studieren, sich mit dem Worte Gottes auseinandersetzen, Christus kennenzulernen. Es ist gut, es alleine zu tun, und es ist auch gut, es in Gemeinschaft zu machen. Vielleicht bist du gerade in einem Hauskreis, einem Bibelkreis, im Familienkreis. Dann studier zusammen das Wort Gottes und vielleicht gerade heute, am Sabbat, nutzt diese Zeit, gegenseitig von Christus zu erzählen und was er in eurem Leben getan hat. Lasst Zeugnis von ihm geben. Dann werden wir gegenseitig erbaut und die Liebe zu Christus wächst. Und die Liebe bewirkt etwas ganz Besonderes in uns. Wir lesen Johannes 14, Vers 21. Christus sagt: Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Nun, was bewirkt die Liebe Christus in uns? Die Liebe Christus in uns bewirkt, dass wir seine Gebote halten. Das ist was ganz Besonderes. Also, es heißt nicht, haltet meine Gebote, damit ich sehe, dass ihr mich liebt, sondern es heißt, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Also, die Liebe bewirkt das Halten der Gebote und das Halten der Gebote ist genau das, was der Sünde zuwider ist. Das heißt, in unseren Herzen streitet sozusagen die Seuche der Sünde und auf der anderen Seite die Liebe zu Christus. Und schauen wir, was Johannes schreibt in seinem Brief 1. Johannes 5, Vers 3. Da sagt Johannes, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Hast du den Vers schon einmal gelesen? Das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Ich habe so oft in meinem Leben mit den Geboten gekämpft. Ich möchte diese Gebote unbedingt halten, weil ich den Herrn liebe. Ich weiß, dass Christus es gut meint und ich weiß, dass diese Gebote alle gut sind für mich. Und dann lese ich in Johannes und er sagt, das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und sie sind nicht schwer. Ich denke manchmal wirklich, war es in meinem Leben immer so, dass das Halten der Gebote nicht schwer war? Manchmal habe ich mich ganz schön gequält damit. Manchmal widerstrebt es meiner Natur, das zu tun. Und wie konnte jemand wie Johannes das schaffen? Ich meine, wie wird Johannes genannt von Jesus? Jesus nennt ihn ein Donnersohn. Er und sein Bruder Jakobus, die waren sehr aufbrausend, cholerisch. Und Christus nennt sie die Donnersöhne. Und im Alter dann spricht Johannes davon, dass die Gebote halten leicht ist. Was machte das so leicht in Johannes, die Gebote zu halten? Nun, es war die Liebe zu Christus. Er wollte Christus auf keinen Fall verlassen. Er hat Christus so sehr geliebt, dass er sein Wort geliebt hat, dass die Liebe zu ihm die Gebote erfüllt hat. Denn darin ist das ganze Gesetz erfüllt, in der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Stellt euch vor, dass eine Mutter, die am Bett ihres kranken Kindes sitzt. Diese Mutter gehört genau dahin. Sie möchte da sitzen, sie will da sitzen. Wenn jetzt draußen sich Freunde versammeln, Verwandte, liebe Menschen, und sie sagen, komm doch raus zu uns, vielleicht feier mit uns, hab Freude mit uns. Diese Mutter wird nicht weggehen von dem Bett des kranken Kindes. Und sie wird da vielleicht sogar tagelang sitzen. Warum? Weil sie dieses Kind liebt. Und sie lässt ihn nicht ablenken von den Dingen, die vielleicht noch so schön sind. Sie möchte genau da bei ihrem kranken Kind sein. Da gehört sie auch hin. Die Liebe in ihr bewirkt das, dass sogar die größten Verlockungen sie nicht davon abhalten, das zu tun, was sie tun soll, sich um ihr krankes Kind zu kümmern. So ähnlich ist es bei uns auch. Wenn wir Christus lieben, dann können die größten Verlockungen der Sünde uns nicht davon abhalten, unseren guten Weg zu verlassen. Und Paulus sagt im 1. Korinther 13, Vers 13, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Nun, er spricht hier von Glaube. Ja, wir haben den Glauben in uns. Wir glauben, dass Jesus Christus uns annimmt. Und wir glauben, dass durch ihn unsere Sünden vergeben sind. Wir glauben, dass er heute im himmlischen Heiligtum für uns kämpft. Da bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, Hoffnung. Ja, wir haben die Hoffnung, dass Christus wiederkommen wird. Und dass er sein neues Reich aufrichten wird auf dieser Welt. Und dass wir dann in einer Welt leben, in der kein Tod mehr ist, kein Leid, kein Geschrei. Das ist unsere Hoffnung. Aber die Liebe ist die größte. Glaube, Hoffnung und Liebe. Warum? Was macht die Liebe? Nun, wenn die Liebe in uns hineinkommt, wisst ihr nicht, dass die Liebe viele Sünden zudeckt? Wisst ihr nicht, dass die Liebe gegen diesen Infekt der Sünde kämpft? Sie treibt die Sünde aus unserem Herzen aus. Das macht die Liebe. Die Liebe bereitet uns vor auf das Himmelreich. Sie bringt uns zurück unter den Gehorsam zum Gesetz. Die Liebe ist die wunderbare Kraft Gottes, die in uns wirkt. Wenn Paulus sagt, die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Römer 5, Vers 5. Gott schenkt uns seine Liebe, damit wir in seinen Geboten wandeln können. Schau mal, was Schwester White schreibt. In Erziehung 177, da sagt sie, die großen, bewegenden Grundkräfte der Seele sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Gerade sie werden durch das richtig betriebene Bibelstudium stark bestimmt. Wenn der Bibelleser den Erlöser erschaut, bricht in seiner Seele die geheimnisvolle Kraft des Glaubens, der Anbetung und der Liebe auf. Sein Blick ist auf die Erscheinung Christi geheftet und der Schauende wächst zum Ebenbild dessen heran, den er verehrt. Wusstet ihr, dass das Bibelstudium so eine Macht über uns hat? Wenn wir in der Bibel Christus sehen, dann wachsen wir zu seinem Ebenbild heran. Wir werden ihm immer ähnlicher, denn die Liebe wirkt in unserem Herzen. Wir sehen Christus und wir fangen an, ihn zu lieben. Und aus der Liebe heraus wird die Sünde in uns ausgetrieben. Die Liebe kämpft gegen die Sünde in uns. Und die Liebe ist unendlich wichtig für uns. Ohne die Liebe werden wir niemals in das Himmelreich hineinkommen. Paulus sagt im 1. Korinther 13, das berühmte Kapitel. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Was für starke Verse von Paulus. Die Liebe in uns, was sie tut, hier wird sie beschrieben. Und ich könnte alles tun auf der ganzen Welt. Ich könnte mein Geld den Arm geben. Ich könnte den Märtyrertod sterben. Aber täte ich es ohne Liebe, nützt es mir nichts, sagt Paulus. Denn ohne diese Liebe im Herzen kommt die Sünde da nicht raus. Wir brauchen die Liebe zu Christus und zu unserem Nächsten. Und das ist etwas, was Christus uns schenken möchte. Wie stärke ich diese Liebe in mir, die die Sünde aus meinem Leben austreibt? Paulus gibt da einige Tipps. Wir haben gerade bei Ellen White schon gelesen, im Bibelstudium, also Christus kennenlernen. Aber Paulus sagt auch generell etwas, was wir tun können. In Philipper 4, Vers 8 lesen wir, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Und Paulus sagt, guckt auf die positiven, auf die guten Dinge. Denn worauf wir unser Auge richten, das verändert unser Herz. Wisst ihr nicht, sagt Christus, dass das Auge, das die Leuchte oder das Licht des Leibes ist? Wenn du das Auge finster ist, wie finster wird die Dunkelheit da drin sein? Das, was hineinkommt, hat Effekt auf unser Herz. Was können wir nun tun? Das Beste, was wir dort hineinlassen können, ist Jesus Christus selbst. Wenn Christus als das Licht der Welt in unser Auge kommt, wie hell wird es dann in unserem Herzen sein? Wenn wir aber die Finsternis der Welt, das Heidentum uns angucken und uns damit beschäftigen, also Dunkelheit in unser Auge lassen, wie dunkel wird es dann im Herzen werden? Dann werden wir infiziert. Dann geht es uns wie Israel, die wenig Zeit mit Gott verbracht hatten, aber viel Zeit mit der Welt. Und ihr Herz wurde immer dunkler und immer dunkler. Paulus sagt, guckt auf die guten Dinge. Christus sagt sogar, dass uns die Welt daran eines Tages erkennen wird. Er sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nun, die Welt erkennt uns nicht an unserer guten Bibelauslegung. Die Welt erkennt uns daran, dass wir Liebe untereinander haben. Das ist ein Geschenk, das wir durch Christus von dem Heiligen Geist bekommen, der in unser Herz ausgegossen wurde. Die Liebe in unserem Herzen. Und das sehen die Menschen, dass wir in Liebe reagieren, selbst in so einer Zeit der Krise. Und das ist ein Geschenk, das nur Christus uns machen kann. Und wenn wir am Ende, wir hatten das ja in Daniel gelesen, Daniel 11, Vers 45 oder Daniel 11, Vers 44, da heißt doch, der König des Nordens, der hat Angst von einer Botschaft, die da kommt. Er wird erschrecken von der Botschaft aus Norden und Osten. Was kommt da? Die dreifache Engelsbotschaft. Die Botschaft von der Wiederkunft Jesu, er kommt ja von Osten, und die Botschaft vom Gericht, der Thron Gottes im äußersten Norden. Und dann wird er aufbrechen und viele verderben, heißt es, der König des Nordens. Aber in dieser Zeit werden viele, viele Menschen noch gerettet werden, weil sie diese dreifache Engelsbotschaft hören am Ende der Zeit. Nun, wer macht da mit? Wer wird diese Botschaft verkündigen? All diejenigen, deren Herz von Christus ergriffen ist. All diejenigen von uns, die Christus im Herzen tragen. Auf die wird der Spätregen fallen und die Frucht zur vollen Reife bringen. Und es ist heute an der Zeit, dass diese Frucht hervorkommt. Wir müssen uns heute mit Christus verbinden. Und vielleicht ist das genau die richtigen Tage, die richtigen Stunden, die wir jetzt haben, in dieser kleinen Krise kurz vor dem Ende. Vielleicht können wir es hier üben, das, was auf uns zukommt. Es soll so sein bei uns wie bei Johannes. Wir sollen von Donnersöhnen verwandelt werden zu Menschen, in denen sie die Liebe erkennen. Und das wird das Zeugnis für die ganze Welt sein. Philipper 4, 4 bis 7. Paulus sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nah. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Er sagt, sorgt euch nicht. Ja, heute sorgen sich viele Menschen um alles. Eine Krise wird die andere folgen. Das wird nicht die letzte sein, die wir sehen. Es wird immer schlimmer werden. Aber schon heute sollen wir wissen, sorgt euch nicht. In allen Dingen sagt Gott Dank. Bringt ihm Ehre. Habt eine Beziehung mit ihm. Und dann wird er eure Herzen bewahren. In Liebe. In sich selbst. In seinem Wort. Wisst ihr, es ist etwas ganz Besonderes, ein ganz besonderes Zitat von Schwester White. Da spricht sie davon, wie die Gemeinde in den letzten Tagen, wie wir durch diese Krise gehen und was diese Krise mit uns macht. Und das ist interessant, weil wir eben in dieser Zeit leben. Es fängt gerade an, kleine Dinge beginnen gerade. Es kommt später noch größer. Aber was wird diese Krise mit den echten Christen machen, mit den Nachfolgern Jesu auf der ganzen Welt? Schauen wir mal, was Schwester White schreibt in Maranatha auf Seite 259. Mir wurden die Erdenbürger im totalen Chaos gezeigt. Krieg, Blutvergießen, Entbehrung, Mangel, Hungersnot und Seuchen waren überall verbreitet. Als sich diese Zustände in der Umgebung des Gottesvolkes häuften, hielten sie nur noch enger zusammen und warfen ihre kleinen Schwierigkeiten über Bord. Die eigene Würde war ihnen nicht länger das Wichtigste. Stattdessen herrschte tief empfundene Demut. All die Leiden, das Durcheinander und die Entbehrung hoben endlich wieder die Vernunft auf den Thron. Und die leidenschaftlichen und vernünftigen Menschen wurden besonnen und handelten überlegt und weise. Es kommt eine Krise und wir sind vielleicht schon mittendrin. Aber Ellen White sagt, das wahre Gottesvolk, sie werden sich nicht sorgen und nicht kaputt machen dadurch. Sie werden ihr Vertrauen zu Christus stärken und sie werden auch zueinander immer enger stehen. Es geht nicht mehr um ihre eigene Würde oder um ihre eigene Höhe. Das Wichtigste ist für sie jetzt das gemeinsame Fokussieren auf Jesus Christus. Sie helfen einander, sie haben gute Worte füreinander, sie bewahren einander im festen Glauben, sie bleiben standhaft in den letzten Tagen. Und diese Krise führt dazu, dass das Volk Gottes noch enger zusammengeschweißt wird. Und ist es nicht interessant, dass wir sowas jetzt gerade erleben? Soll es das nicht auch zusammenschweißen in den kleinen Gruppen, in denen ihr jetzt vielleicht versammelt sind? Da, wo ihr jetzt euch vielleicht trefft, in Minikreisen, vielleicht im Familienkreis, vielleicht alleine, vielleicht haben wir nur noch Kontakt über die Medien. Vielleicht sprechen wir nur noch über das Internet, über WhatsApp und wie die ganzen Medien heißen miteinander. Aber das wird das Volk Gottes noch zusammenschweißen in den letzten Tagen. Während die Welt außer Rand und Band ist und im Chaos versinkt, wird das Volk Gottes doch in dieser Krise von Gott erhoben. In uns wird der Glaube noch gefestigt. Und so, glaube ich, können wir einen Segen in dem sehen, in dem Zustand, in dem wir gerade sind. Und wir können es als eine Art Übung benutzen. Denn diese Dinge, die wir heute sehen in der Welt, die Maßnahmen auch der Regierung, was gerade passiert, das wird sich in Zukunft noch verschärfen. Aber Christus sagte, mit dem Vers möchte ich enden, im 5. Mose 31, Vers 8, dort heißt es, der Herr aber ist es, der selbst vor dir hergeht. Er wird mit dir sein und wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Der Herr wird vor uns hergehen. Er wird uns nicht verlassen, auch in der größten Krise nicht. Er wird bis zum Ende der Weltzeit bei uns sein. Und erinnern wir uns an die Freunde von Daniel im Feuerofen? Das war wirklich eine Krise. Der Ofen war 7-mal heißer als gewöhnlich. Doch da war Christus mitten unter seinem Volk und hat sie bewahrt. Und Christus verspricht auch bei uns zu sein. Er möchte auch dich und mich bewahren. Er möchte mit uns durch diese furchtbare Zeit gehen. Er möchte unseren Glauben stärken, die Liebe zu ihm größer machen und uns zu einem Zeugnis machen in dieser Welt. Lasst uns diese Zeit nutzen. Kaufen wir die Zeit aus, die wir jetzt noch haben, bevor die große Krise dann beginnt. Amen. Lasst uns noch gemeinsam mit einem Gebet enden. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar dafür, dass wir gemeinsam dein Wort haben, dass du uns deine Bibel gegeben hast und dass wir auch in Schwester White Schriften lesen können, was am Ende auf uns zukommt. Herr, wir möchten dich bitten, dass du unseren Glauben bewahrst und dass du mit uns nach deiner Verheißung durch die Trübsal gehst. Wir möchten dich bitten, dass wir in dieser Zeit, wo die Menschen Angst haben, wo sie in Nöten sind, wo Furcht um sich greift, dass wir dort standhaft sein können, dass wir uns nicht sorgen und dass wir den Menschen dein Licht weitergeben können. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du diese Krise benutzt, um deinen Namen zu verherrlichen. Und dafür danken wir dir. Im Namen Jesu. Amen. Vielen Dank, dass wir gemeinsam studieren durften. Euch noch einen gesegneten Sabbat und bis bald.